Logisch, haben die immer gesagt. Und sowieso. Und eine Riesensach. Ich habe das nicht gesagt. Aber ich habe es verstanden, dass die das immer gesagt haben. Die Sprache gehört einfach dazu, zu einer Identität.
Tief steht sie, die Sonne, und beleuchtet die Schäfchenwolken, die im blassblauen Himmel stehen. Da schweben sie jetzt als rosa Wattebäusche. Blassblau und rosa. Auch das sind bayerische Farben. Man muss nur in den Himmel schauen, nach oben.
Und East Chicago, haben sie auch immer gesagt. Das habe ich nicht verstanden, was das heißen soll. Das verstehe ich bis heute nicht.
Als Stadt spürt man das, wenn Autos sich durch einen durchbewegen, wenn Fahrradfahrer auf weichen Reifen um die Ecken schlingern, wenn die Menschen an der Ampel warten und bei Grün alle wieder losgehen. Das kribbelt wie Ameisen. Man spürt den Wind, der die Härchen auf der Haut aufstellt und raschelnd in das Blattwerk der Bäume fährt und das Wasser der Isar kräuselt, ganz leicht nur, wie bei einer Stirn, die sich kurz in Falten legt.
Begraben bin ich in Zürich, aber München ist nicht weit. Hier haben sie sogar eine Allee nach mir benannt. Die Therese-Giese-Allee in Neuperlach. Da wollte ich aber nicht hin. Ums Verrecken nicht hin. Sagt man doch. Ums Verrecken.
Weit im Westen baut sich eine dunkle Gewitterwand auf. An ihrem oberen Rand in der Mitte lodert sie hell, weil dort die leuchtende Scheibe der Sonne Stück für Stück versinkt. Ein Sommerabend. Und ich komme müßiggängerisch zur Ruhe. München, Stadt der Müßiggänger. Der Verkehr ebbt langsam ab. Irgendwo rattert ein Zug über eine Brücke. Eine Glocke schlägt. 8-mal. Aus einem offenen Fenster dringt der Klang der Tagesschau. Über mich wurden im Fernsehen schon viele Geschichten erzählt. Münchner Geschichten.
Das erste Mal am 26. November 1974 um 19 Uhr im Vorabendprogramm des Bayerischen Fernsehens. East Chicago. Die Münchner Filmerzählungen des Helmut Dietl. Ein Feature von Moritz Hohlfelder.
Ich glaube, dass er bei kaum einem anderen Film, den er gemacht hat, so viel Autobiografisches drin hat wie in dieser Serie. Auch so viel Sehnsucht, so viel Wehmut und so viel Lust nach Abenteuer und Freiheit. Das alles vermischt ist Münchner Geschichten.
Wenn ich jemanden treffe, der mein Alter hat, dann ist natürlich der erste Charlie und Chicago und alles Mögliche, diese ganzen Sätze.
Es ist bis heute noch ein Phänomen für mich. Ich meine, ich habe auch bei Monaco Franzi mitgespielt und auch bei Key Royale. Aber die Serie, die allererste, die früheste, da wissen die Leute heute noch immer Zitate. Also zum Beispiel East Chicago, was der Brennerhansl gesagt hat.
Schau mal her, wenn du heute ein Geschäft haben willst, ganz wurscht was, dann musst du wissen, dass das Chicago ist.
Chicago?
Ja, das ist so ein Ausdruck von mir, aber der passt auf alles. Pass auf, mein Vertrag mit dem Charlie, verstehst? Der war Chicago, aber für den Charlie. Dass er nicht unterschrieben hat, das war wiederum Chicago. Aber für mich, und so ist heutzutage, ist alles Chicago. Kapierst du jetzt, was ich meine?
Ich weiß, wie die Leute denken und was sie reden. Ich bin halt hier aufgewachsen. Geboren 1898. Aber East Chicago habe ich trotzdem nicht verstanden. Das hat der Herr Dietl erfunden. Im Übrigen habe ich hier sehr viel Gutes erlebt. Aber auch viel Schlechtes.
Was heißt eigentlich OS Chicago?
Alles Risiko und Spiel im Leben, so würde ich es übersetzen. Alles ist möglich, alles geht. Gibt verschiedene Definitionen und Auslegungen, aber so wie es der Helmut gemeint hat, das ist alles Chicago, das kann man so sehen oder so. Eigentlich ein bisschen jüdisch auch, wie der Talmud, den kann man so auslegen und so. Man dreht es und wendet es, wie man es gerade brauchen kann im Leben. Das hat so ein bisschen was Raffiniertes, Bazihaftes, Hinterlistiges, Hinterfotziges, was der Bayer eben auch hat.
Was ich halt an ihm immer bewundert habe, immer schon und eigentlich immer weiterhin noch tue, ist, er war so wahnsinnig weise schon mit 27. Also wenn man die Drehbücher zum Teil liest, kam das als Buch raus, die Münchner Geschichten. Und wenn man die Texte von ihm liest, die sind dermaßen erwachsen, dass man sich fragt, wie kann ein 27-Jähriger solche Texte schreiben, ja, oder auch so denken. Er war einfach weit seinem Alter voraus und intellektuell sowieso, hat die Menschen durchschaut.
Ich weiß, was ein Glück ist. Ein Glück ist eine Wahrscheinlichkeit und die kann man berechnen. Und ich sage, nein, ich weiß, was ein Glück ist. Was? Ein Glück ist, dass ich die habe. Du redest ja wie eine Frau. Sage ich, ich bin ja auch eine Frau. Das sind Texte, die Leute mir neulich zum Beispiel, mein Physiotherapeut beim Massieren gesprochen hat, wo ich dachte, Wahnsinn. Das ist mir bei keiner anderen Serie, auch nicht bei Bogner-Serien oder irgendwo anders passiert und passiert auch heute, glaube ich, nicht mehr, dass die Menschen das so einsaugen, speziell in Bayern.
Die Schauspielerin Michaela May war 22, als sie die Münchner Geschichten drehte. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Günther Maria Halmer, damals 31, bildete sie das Liebespaar in dieser losen Vorabendserie. In den insgesamt 9 Folgen hießen die beiden Susi Hillemeyer und Karl Charlie Häusler. Therese Giese spielte die Oma Häusler.
Ich war immer Charakterspielerin. Ich habe immer Charakter gespielt.
Außerdem waren noch dabei Ruth Drechsel und Karl Obermeier als die Eltern Hillemeyer, Karl-Maria Schley als der Zimmerherr bzw. Untermieter von der Oma Häusler sowie Friedhof Virock, Torvje Kleiner und Hans Brenner als die Kumpels von Charlie.
Wie klinge ich eigentlich? Klinge ich anders als andere Städte? Ist sie zu hören, meine immer wieder beschworene Nähe zu Italien? Die Leichtigkeit, die im Sommer dem Rauschen der Isar entsteigt, und die ganz und gar nach Ferien klingt. Nicht anders als am Meer. Die sich mit dem Sprachteppich verwebt, der träge über den Kiosken und Biergärten an der Isar schwebt und der sich wohlig im Rhythmus des Klackens voller Mastkrüge wiegt, wenn diese aneinanderschlagen, schaumbebend und verheißungsvoll. Der gutturale Ton des Münchner Dialekts mischt sich dazu. Diese bisweilen ruppig und dann wieder sanft klingende Melodie, die sich hebt und senkt, hebt und senkt, hebt und senkt.
Schön war's.
Schön war's schon.
Ganz schön war's.
So schön war's überhaupt noch nie.
Wenn man denkt, dass dann auf einmal alles vorbei ist, so ist es im Leben. Zuerst ist es schön, dann ist auf einmal alles vorbei.
Ja, ja.
3 Männer mit Cowboyhüten sitzen nach einer heißen Faschingsnacht am Ufer der Isar gegenüber vom Bayerischen Landtag und seufzen: Schön war's. Der Charlie, der Gustl und der Ahmed sind das Dreigestirn der Münchner Geschichten. Die 3 Vorstadt-Cowboys aus dem Lehl entstammen dem kleinbürgerlichen Milieu und kämpfen nicht nur gegen das eigene Phlegma, sondern auch gegen Altstadtsanierung und Gentrifizierung.
Das ursprüngliche München ist und war immer wieder dem Untergang geweiht. Der Herr Dietl war in den 70er Jahren einer der Ersten, der das wie ein Seismograph erspürt hat. Das hat er aufgeschrieben und dann hat er dafür Schauspieler gesucht, wie mich oder die Frau May oder den Herrn Halmer.
Also es ist so, der Helmut Dietl, der ist mir mal aufgefallen, ich war in den Kammerspielen als Schauspieler und da tauchte mal ein etwas scheuer Mensch auf mit einem akkurat geschnittenen Bart und dunklem Haar und war da irgendwie hospitant. War aber sehr zurückhaltend. Ich habe den nur, ist mir irgendwie schon aufgefallen, aber nicht so, also kein Kontakt hat der da gesucht und oben. Und plötzlich bekam ich eben mal einen Anruf. Ich habe dann Theater gespielt, im Werkraumtheater Senetunci. Und plötzlich bekam ich einen Anruf. Ich soll mich bei einer Firma melden, weiß nicht mehr, wie die hieß, in Schwabing. Ich glaube, Nikolaiplatz oder sowas kann das sein. Und dann bin ich da hingegangen und ich sollte einen Titel gehen. Und dann saß plötzlich dieser Herr in einem sehr schicken Büro und hat mich so angeschaut und hat seine Füße auf den Schreibtisch gelegt, sehr cool. Und hat mir erzählt, um was es geht und was er vorhat.
Und die Rolle war dann noch nicht besetzt. Die Susi Hillermeier, die Freundin vom Charlie. Und ich habe erst gar nicht gewusst, worum es geht. Er wollte mich einfach erst einmal sprechen und dann sind wir zum Kaffee trinken gegangen. Und dann hat er mich so ausgefragt, so wie ich so lebe und was, wo ich gerade herkomme und was ich mache. Und ja, dann hat er gesagt, können wir uns wieder mal treffen. Und dann haben wir uns so 3-4 Mal immer zum Kaffee trinken getroffen. Und dabei hat er mich immer sehr persönliche Sachen gefragt, die er dann alle für seine Bücher verwendet hat. So wie ich spreche, so die Naivität, die ich damals an den Tag gelegt habe. Auch dieses bisschen, ich möchte gerne eine feste Beziehung und heiraten und sowas alles. Das hat er alles mit aufgenommen und aufgesogen, glaube ich, richtig. Und für ihn hat einfach die Besetzung passen müssen. Ich glaube, so war das. Und ich habe dann gerade gepasst.
Bei dem Herrn Dietl ist es so. Das Niederträchtige durchschaut er. Das allzu Menschliche verzeiht er.
Und dann sind wir Billard spielen gegangen und ich spürte natürlich schon, dass der irgendwie mich so testet, ja, wie ich bin. Ja. Also ich sah das durchweg als eine Prüfung, aber da mich das Ganze eh nicht so interessiert hat, habe ich das gern mitgenommen und gesagt, naja, da würde mich einer gerne mit mir Billard spielen und das ist auch mal lustig. Ich war dann natürlich immer mit ihm zusammen, wir waren ja zum Teil zu dritt, waren wir immer weg, da war der Charlie dabei, als imaginär, so wie dieser weiße Hase, das Stück mit dem weißen Hasen, Harvey, der weiße Hase. Der war immer dabei und dann haben wir uns unterhalten mit dem Charlie und dann haben wir gesagt, der Charlie wird das jetzt machen. Nicht? Und so entstand natürlich auch so, dann habe ich gesagt, der Charlie ist ja ein Cowboy. Und da entstanden natürlich auch diese Ideen durch Siegestor oder dass man nur Bohnen isst. Oder,
durch Siegestor zu reihen.
Ja, durch Siegestor oder dass man Bohnen und man müsste Bohnen essen und solche Sachen. Das war damals uns ja sehr nah. Und Münchner Geschichten war ja auch zu einer Zeit, da gab es ja dieses Spiel mit das Lied vom Tod oder diese Django-Filme. Deswegen waren ja auch diese Musik so. Und hat jeder verstanden, jeder Münchner, dass man dann auch so einer sein will, ja. Das war einfach dieser großartige Humor, den der Helmut hatte. Und wie viele Humoristen ist der Helmut halt auch ein sehr elegischer und etwas melancholischer, fast trauriger Mensch. Und hat die Menschen eben sehr genau mit dieser inneren, ja, Zurückhaltung beobachtet. Aber da mikroskopisch genau beobachtet in ihrer Sprache, in ihrem Widerspruch.
Er hat unglaublich gut beobachtet. Ich glaube, er hat auch sehr viel von seinem eigenen Leben erzählt, das mit der Oma. Da hat er eben sehr viel Seele drin gehabt in dem ganzen Teil. Und darum ist gerade dieses erste Teil, das er rausgebracht hat, am meisten Helmut Seele. Er selber mit seiner Oma. Ich weiß, dass er in Leim aufgewachsen ist, um die Ecke wie ich. Er in der Kammerloher Straße, soviel ich weiß, ich in der Stöberlstraße. Eben viel bei seiner Oma.
Und die habe ich dann gespielt. Wie das gekommen ist? Naja, Gefragt hat er mich halt, der Herr Dietl. Und der weiß sich durchzusetzen. Der weiß, was er will. Wo bleibt er eigentlich, der Herr Dietl?
Ich bin ja als Kind aufgewachsen, nur mit Frauen. Meine Mutter war da und meine beiden Großmütter. Mein Vater war der Abwesende. Ja? Also ich kannte von Anfang an eigentlich nur starke Frauen. Ja? Und da mich die als Kind schon, wie soll ich sagen, immer vor möglichst jedem Unheil gerettet haben, ist für mich die Frau wahrscheinlich die Rettergestalt schlechthin. Könnte sein, dass es daher kommt. Aber es hat nicht mit irgendwelchen, also mir ist nicht bewusst, dass es mit irgendwelchen sonstigen gesellschaftlichen Implikationen zu tun hätte.
Da sind wir bei einem Thema, das sowieso unbedingt zum Helmut gehört ist. Er war immer eigentlich ein Frauenmann. Ja, er war nie ein typischer Männermann. So Männer, die so Stammtische haben und dann Skifahren gemeinsam oder wie so Fußballer, das war er nie. Er war eigentlich immer ein sehr starker Frauenmann. Er wurde auch von Frauen sehr geliebt oder wird von Frauen immer noch sehr geliebt, aber inzwischen ist er verheiratet. Aber ich weiß noch, dass also die Frauen ihn heftig bedrängt haben, spezielle Typen von Frauen, meistens sehr starke Frauen, die sich sofort geradezu verkrallt haben in ihn. Und ich hatte auch den Eindruck, das sieht man auch bei seinen Fernseharbeiten, er hat immer starke Frauen auch in seinen Serien gehabt. Ja? Sehr starke Frauen, ob das die Senta war, ob das bei uns die Giese war oder die Kubitschek. Also dieser Typ Frau war immer sehr wichtig für ihn. Und er wurde ja auch von Frauen mehr oder weniger entdeckt. Also das war ja eine Frau vom Bayerischen Rundfunk.
Elisabeth Lausen, Redakteurin beim Bayerischen Fernsehen, setzte Anfang der 70er Jahre gewissermaßen blind auf Helmut Dietl und beauftragte ihn, erst 27 Jahre alt und ohne Fernseherfahrung, die Geschichte vom Charlie und der Susi auszuarbeiten. Statt einer Folge gab es am Ende 9. Wobei Dietl es gar nicht schaffte, alle zu schreiben und zu inszenieren. 2 Folgen verfassten komplett andere Autoren. Bei 3 führte der Österreicher Herbert Wessely Regie.
Der Herr Dietl hat immer zu mir gesagt, wenn es ums Entdecken geht und ums Vertrauen, haben Frauen mehr Mut als die Männer. Der wusste das. Und der wusste auch, wo das alles sitzt. Die Sehnsucht, die Angst, die Melancholie und die Liebe. Der wusste, wo das in einer Stadt sitzt.
Ein Lachen aus einem offenen Fenster. Ein Kleinkind schreit kurz. Irgendwo streiten sich 2. Klappende Schritte auf dem Pflaster. Und begleitet wird das alles von den Rufen der Schwalben und Mauersegler, die im Sommer hoch über meinen Dächern dahinjagen, wie mit dem Gummiband in die Luft katapultiert und sich in schwindelnden Pirouetten drehen. Mit ihren Lauten durchschneiden sie mein Grundrauschen, mit ihren flirrenden Tönen, die dann in die Straßenschluchten hinabpurzeln und die Blicke der Passanten nach oben lenken.
Da war das Fenster im Sommer immer das Fenster auf und da haben immer die Schwalben auf so einer Lampe, auf so einer Blechlampe, die in der Toilette war, haben die immer ihr Nest gebaut. Das war wahnsinnig spannend, wenn man dann am Klo gesessen ist und dann hat man die reinfliegen sehen, rausfliegen und oben nach die Kleinen schon wieder gefüttert werden. Das hat das sehr lebendig gemacht, die Toilettengänge. Ich bin halt nur so aufgewachsen nach dem Krieg, da war das nichts Besonderes, nicht? Da hat man das so gehabt.
Ich bin 44 geboren und ich habe das ja nach dem Krieg alles sehr genau mitgekriegt. Also ich bin ja geprägt von diesen Erfahrungen, die da herrschten und von den entsetzlichen Ereignissen des Dritten Reiches. Ich habe es immer sehr ernst genommen, habe mir irgendwann gesagt, ich will es nicht mehr ernst nehmen und bin dann auch weggegangen. Habe gesagt, ich will davon nichts mehr wissen. Leider kann ich nicht umhin, es wieder ernst zu nehmen. Weil, ich meine, ich will jetzt nicht pessimistisch sein, aber wir haben ja gesehen, dass die Leute offenbar aus nichts was lernen. Na, ich meine, es können ja die größten Katastrophen stattfinden, politischer und sonstiger Natur. Sie lernen ja nichts draus. Es muss ja immer.
Beispiel?
Naja, gut, also wenn wir. Beispiel. Wenn es also heute allen Ernstes wieder oder noch, wie also die Untersuchungen ja beweisen, wieder einen Antisemitismus in Deutschland gibt, ja. Ich meine, dann, wenn ich sehe, wie also die Ausländerfrage behandelt wird und so, dann frage ich mich doch, was haben die Leute eigentlich aus ihren Erfahrungen gelernt? Ja, offenbar nichts.
Der Nationalsozialismus hallt Mitte der 70er Jahre noch nach in den Münchner Geschichten. Wie aus der Zeit gefallen, wirkt der geigende Zimmerherr Herr Heinrich. Ein alter Musiker, der ehedem vor Hitler nach London geflüchtet ist und den sein schweres Schicksal nicht loszulassen scheint. Er wirkt auf seine stille Art bedrückt und scheint unablässig damit zu hadern, dass ihm die Chance genommen wurde, Karriere zu machen. Die Nazis und Antisemiten sind noch mittendrin in den Münchner Geschichten. Einen Stock unter dem Zimmerherrn wohnt der Herr Eder, ein bayerischer Vollblutgrantler und ein Rassist.
Das war ja gerade das Schöne, dass da alles drin war in diesen Münchner Geschichten. Das Alte und das Neue. Das Vergangene und das Gegenwärtige. Ich habe den gut verstanden, den Herrn Heinrich. Ich bin ja selber 1933 geflüchtet und nach dem Krieg wieder zurückgekehrt.
Dass er die Geser dazu gebracht hat, das zu spielen, das ist grandios. Das ist grandios. Und dass die auch das gesehen hat, dass der ein begabter Hund ist, das ist schon großartig. Gell? Schreibt ihr einen Brief und gebt mir ihr Essen. Und dann sagt die, sie macht mit. Das ist toll. Und die ganze Besetzung von den Geschichten war ja grandios. Da war ja jede einzelne Figur hervorragend besetzt. Ja.
Er hat auch, bevor wir angefangen haben zu drehen, das Gleiche, was er mit mir alleine gemacht hat, hat er dann mit uns allen gemacht, hat uns in der Kulisse alle versammelt und wollte sich das erste Mal so anschauen. Noch bevor ich auch einen Vertrag gehabt habe. Da war der Günther, da war der Fritjof Virok, ich glaube, der Tobi war nicht dabei, und die Giese. Und ich kann mich noch erinnern, wie er uns also vorgestellt hat. Und ich habe voller Ehrfurcht dann auch gesagt, grüß Gott, Frau Giese. Sie hat gesagt, grüß Gott, Frau May. Also sie war sehr gut vorbereitet auf uns und hat auch gesagt, Sie schauen ja aus wie die Lola Montes. Dann habe ich gesagt, wieso? Hat gesagt, ja, haben Sie keinen Spiegel daheim? Das war die erste Begegnung. Und die Giese hat immer geschaut und beobachtet und ganz wenig geredet. Aber wenn, dann war das einmalig. Dann hat kein anderes Wort mehr Gewicht gehabt, wenn sie irgendwas beobachtet hat und dann gesagt hat. Zum Beispiel haben wir am Markt gedreht in der Früh. Da waren noch die Damen des leichten Gewerbes damals in der Blumenstraße. Und wir haben uns alle unterhalten, wie kalt das ist und wie furchtbar und wie grausam, dass man überhaupt so einen Beruf ergreifen kann. Und da saß sie immer nur in der Ecke, hat sie das eine halbe Stunde lang angehört und dann hat sie nur gesagt, das ist der Beruf mit dem ehrlichst verdientesten Geld, das es gibt. Pause, keiner hat mehr was gesagt und man hat erst mal überlegt, ja stimmt, man gibt seinen Körper her, mehr kann man eigentlich gar nicht.
Ja, wenn man mit so großen Schauspielern spielt, dann ist das immer großartig, weil man spürt, die geben so viel, dass man sich eigentlich als Anfänger in die Szene muss ich nur sensibel sein. Ich muss ja jetzt nur mich auf die Szene setzen, die sie mir, diesen Teppich, den sie mir hinlegt. Ja, dann kannst du, selbst wenn du unbegabt bist, sehr, sehr gut sein. Dazu kommt natürlich auch die Szene vom Helmut Dietl, es kommt ja auch noch hinzu, die waren ja so wunderbar geschrieben, die haben sich ja, wie man so will, fast selbst gespielt. Ja, das war, da musste ich gar nicht lang mir jemanden interpretieren, das war klar, dass man das so spielen muss. So hat er es gedacht und so sind die Texte, so waren die Worte. Da konnte man auch jetzt nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt einen anderen Satz, der ist besser, sondern die haben alle gestimmt. Ja, und jedes Und hat genau gestimmt. Das musste man so sagen und dann war es richtig. Das war wie ein, ja, wie man so schön sagt, der Gmade Wiesen zu spielen. Und deswegen auch mit der Therese Giese, das war, die musste jetzt nicht mit mir flirten oder musste nicht mit mir Witze machen. Die war einfach da und dann hat sie das gespielt und dann war die Szene da.
Was sagst du denn so?
Zu was?
Wegen dem Altenheim.
Nein, das kann man nicht miteinander vergleichen.
Ja, das stimmt.
Man kann nicht sagen, dass es nicht schön ist.
Das kann man einfach nicht vergleichen.
Da kann man sich auch dran gewöhnen.
Meinst du schon?
Doch, doch.
Wer morgens dreimal schmunzelt, mittags nicht die Stirne runzelt, abends singt, dass alles schallt, der wird 100 Jahre alt. Volksreim.
Wo hast du denn das her?
Von der Dorf, ich hab's genommen, im Altenheim.
Gib's her. Wer morgens dreimal schmunzelt, mittags nicht die Stirne runzelt, abends singt, dass alles schallt, der wird 100 Jahre alt. Volksreim.
Was mir natürlich noch aufgefallen war, aber das geht vielen so, glaube ich, er hat die Menschen sehr gemocht. Also bei Münchner Geschichten hat er sie noch sehr gemocht. Da hat er sie ironisch durchschaut und liebevoll gezeichnet. Absolut ehrlich, aber mit Liebe auch in ihren Widersprüchen. Dann wurde es, glaube ich, schon etwas anders. Also bei Monaco Franz hat er auch noch liebevoll, aber da war es schon ein bisschen kritischer, glaube ich, wenn er so die Gesellschaft, die um die Frau Kubitschek war, um Sportsal, da wurde er schon etwas deutlicher. Bei mir war es ja noch die Kleinbürgerwelt. Da war es ja schon die Bürgerwelt, die Münchner Bürgerwelt. Und dann bei Kir Royal wurde es natürlich schon sehr giftig. Da geht es also, da wurde es also sehr kriminell. Da ging es ja um die Kirche und um die Unterschlagungen und alles Mögliche. Aber ich hatte ja auch den Eindruck, dass er da ein bisschen sich selber auch verwundet hat mit diesen Erkenntnissen. Ja.
Der Herr Dietl hat immer den Finger in Wunden gelegt. Bei allem, was er gemacht hat.
Immer wieder habe ich versucht, meine Brunnen zu zählen. Aber immer wieder habe ich mich verzählt. Sind es über 300 oder unter 300? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber dort, wo man das Wasser plätschern hört, komme ich zur Ruhe. Kommen die Menschen zusammen und lassen sich nieder. Zumindest im Sommer. Suchen Sie einen Ort gegen Depressionen? Einer meiner Lieblingsbrunnen ist der Schnitterinbrunnen am Tierschplatz in Lehel. Schnitterin klingt nach Tod, aber auf einem Sockel aus Jurakalk kniet einfach eine nackte Frau und schnürt ein Bündel soeben geschnittener Weizenähren. Rechts und links unter ihr fließt aus geöffneten Fischmäulern Wasser in zwei Muschelschalen. Oft sitzt dort eine Krähe und benetzt ihren Schnabel mit dem frischen Nass. Manchmal blickt sie sehnsüchtig hinüber zum Kabalu, einem nahen Lokal, wo es Burger gibt. In den Münchner Geschichten hatte der Charlie genau dort einmal einen Jeansladen.
Also ich komme ja eigentlich aus Franken, bin als Kind mit den Münchner Serien auch aufgewachsen. Und irgendwann so mit 15, 16 habe ich diese alten Serien für mich wiederentdeckt und habe halt gemerkt, wie gut die sind. Und habe dann auch angefangen, mir zu überlegen, wo sind denn diese Drehorte und habe dann in München mal ein bisschen danach gesucht, wenn ich hier war. Die Dietl-Serien waren mir damals noch nicht so bekannt, aber wenn man sich so für bayerische Serien interessiert, kommt man dran natürlich nicht vorbei. Und ich habe immer schon Monaco Franz im Hinterkopf gehabt, dass alle immer sagen, das ist ja so gut und so ein Klassiker. Bei Monaco Franz ist es halt so richtig schön locker flockig. Und ich höre es von vielen jüngeren Leuten, dass die mit Münchner Geschichten ein bisschen Probleme haben, weil es halt langsam erzählt ist. Da haben halt die jüngeren Leute ein bisschen Probleme mit, sich drauf einzulassen, weil es plätschert dann manchmal so ein bisschen vor sich hin.
Im Frühjahr 2009 hat der Franke Sebastian Kubot aus seiner Leidenschaft einen Beruf gemacht. Seitdem bietet er Drehortführungen an. Jede Woche führt er mehrmals, vor allem Einheimische, an die gewünschten Münchner Film- und Serienschauplätze. Besonders gefragt sind immer wieder Helmut Dietls Münchner Geschichten sowie die Orte, an denen Helmut Fischer als Monaco-Franze unterwegs war.
Richtig schön schaust du aus, Spassl, wie die Pompadour. Oder wie heißt die andere, die es geköpft haben?
Bemühe dich nicht.
Spassl, ehrlich, mir tut es jetzt richtig leid, dass ich da nicht mit dir hingehen kann. Schaut natürlich wieder so aus, als ob ich immer mit Fleiß krank werden hätte. Ausgerechnet dann, wenn der Professor Braun seinen Hausball macht. Was geht er denn?
Als Sonnenkönig.
Sonnenkönig, er, der alte Giftzwerg.
Also das ist, wie gesagt, einfach perfekt, die Serie, weil das ist so rund und man kann es immer wieder angucken und man kann sich bei jedem Satz wegschmeißen vor Lachen, weil es so auf den Punkt ist und so aus dem Leben gegriffen, aber teilweise auch wieder überzogen, wo man manchmal auch nur den Kopf schütteln kann. Und es ist halt einfach großartig gedreht und ich merke es halt auch immer wieder, dass es halt eine Serie ist, die jetzt in den letzten 10 Jahren auch eine riesige Renaissance erlebt hat durch die DVD-Veröffentlichung. Und ich kriege es mit, wenn junge Leute nach München kommen, um hier zu studieren, kriegen sie entweder von ihren Eltern eine DVD-Box geschenkt von Monaco Franze nach dem Motto, das musst du kennen, wenn du hier wohnst. Und wenn das nicht passiert, spätestens die Mitstudenten setzen sich mit denen vor den Fernseher und dann gucken sie sich Monaco Franze an. Und es passiert nicht selten am Samstagabend, bevor man weggeht, weil ja genau dieses lockere Lebensgefühl in der Serie steckt, was heute bei den jungen Leuten immer noch vorhanden ist, dieses Leben genießen, wenn die Sonne scheint, ins Café rausgehen, Frauen kennenlernen, Frauen aufreißen und das ist eben eine Sache, die zeitlos ist.
In Monaco, Franze, war ich nicht mehr dabei. Da gab's auch gar keine Oma drin. Außerdem war ich vorher schon gestorben. Am 3. März 1975 in München. Genau 4 Wochen, nachdem die letzte Folge der Münchner Geschichten im Fernsehen ausgestrahlt worden war.
Fast auf den Tag genau 8 Jahre nach dem Tod von Therese Giese wurde die erste Folge von Monaco Franze am 2. März 1983 im Fernsehen ausgestrahlt. Dazwischen lag aber noch der ganz normale Wahnsinn nach einer Idee von Helmut Dietl. Er selbst teilte sich die Regie der insgesamt 12 Folgen mit 6 anderen Regisseuren. Auch die Drehbücher waren nicht alle von ihm selbst geschrieben. Insgesamt 5 Autoren werden für die Vorabendserie des Bayerischen Rundfunks aufgelistet. Außerdem gab es 1979 unter dem Titel »Der Durchdreher« eine Kinoauskopplung der Serie.
Wie heißt das Buch, das Sie geschrieben haben?
Ich hab's noch nicht geschrieben, ich schreib's gerade.
Und wovon handelt das?
Wovon's handelt? Es handelt nicht. Ich meine, es handelt sich nicht um eine Sache mit einer Handlung, es ist mehr so eine...
Ist es ein Roman?
Ein Roman? Nein, um Gottes Willen, nein, kein Roman. Es ist eine Untersuchung. Eine Untersuchung unserer Lebensbedingungen.
Maximilian Glanz heißt die Hauptfigur. Ein Journalist, der eine Leserbriefkolumne für eine Münchner Boulevardzeitung betreut und sich für einen großen, verkannten Schriftsteller hält. Seit geraumer Zeit schreibt er an einem Buch mit dem Titel »Woran es liegt, dass der Einzelne sich nicht wohlfühlt, obwohl es uns allen so gut geht.«
Und das ist auch so.
Einiges aus der ganz normale Wahnsinn kehrt später wieder. Die Figur des Journalisten in »Kir Royal« und der Nebendarsteller Helmut Fischer dann als Hauptfigur in »Monaco Franze«.
Wie ich mich verändert habe. Manchmal erkenne ich mich selbst nicht wieder. Das Schwabylon gibt es schon lange nicht mehr. Auch einige meiner Kinos wie das Filmcasino oder das Tivoli sind verschwunden. Genauso wie der Flughafen Riem und das Messegelände auf der Schwanthaler Höhe. Dafür schmücke ich mich mit neuen Museen. Am Viktualienmarkt steht inzwischen eine Feinkosthalle. In der Theatinerstraße gibt es die 5 Höfe. Allesamt für Besserverdienende. Die Süddeutsche Zeitung und die Abendzeitung residieren nicht mehr in der Sendlinger Straße nahe dem Marienplatz. Sie sind in die Nähe des Bahnhofs oder gleich ganz nach draußen abgewandert. Und durch meine Fußgängerzonen, wo immer noch die Musiker mit ihren Instrumenten sitzen, spazieren inzwischen eine Menge verschleierter Frauen und tragen schwer an schicken Einkaufstaschen. Der Jakobsplatz wird bewacht, weil dort die jüdische Gemeinde residiert. Durch meinen Bauch rumpeln heutzutage so viele U-Bahnen, dass ich mich gar nicht mehr auskenne. Und da, wo der Schauspieler Helmut Fischer immer gerne saß und seinen Eisbecher Schwarzwälder Kirsch genoss, im Café Münchner Freiheit. Dort grüßt er inzwischen in Bronze gegossen als Monaco-Franze.
Das war sein Stammcafé. Also dort war der immer gesessen. Und beim Monaco-Franze, sage ich selbst schon, beim Helmut Fischer war es ja so, dass der ja lange Zeit nicht erfolgreich war. Also der hat lange Zeit nicht so viel zu tun gehabt als Schauspieler. Und es ist ja sehr vieles aus dem echten Leben in diese Rolle mit übernommen worden. Und wenn der halt dann gerade mal nicht so viel zu tun hatte, ist er halt lieber dann ins Café gegangen, wenn die Sonne geschienen hat, anstatt sich zu bewerben oder vorzustellen, was als Schauspieler ja das A und O ist. Und der Herr Dietl ist mit seiner damaligen Frau, die Barbara Valentin, an dem Café vorbeigelaufen. Herr Dietl und Herr Fischer kannten sich nicht, aber die Frau Valentin kannten Fischer ein bisschen und hat mal kurz Hallo gesagt. Dann sind sie weitergelaufen, dann hat der Fischer hinterhergerufen, ach komm, setzt euch mal ein bisschen her zu mir. Also von der Art, als wäre es eine Szene aus Monaco-Franze. Und dann haben sich der Herr Dietl und der Herr Fischer kennengelernt und wurden eben beste Freunde in der Zeit. Und da habe ich mal gehört, dass Frauen auch ein Hauptthema war zwischen den beiden. Also ich sage auch immer, Monaco-Franze kann man so nicht schreiben und nicht drehen, wenn man nicht selbst einen Bezug zu dem Thema hat. Und deswegen ist die Serie auch so authentisch, weil da eben sehr viel aus dem realen Leben mit eingeflossen ist. Und das höre ich auch von den ganzen alten Münchnern, die damals halt jung waren, dass wenn die sich Monaco-Franze angucken, ist das halt ihr München von damals. Weil halt wenn Kneipen da vorkommen oder Bars oder Restaurants, die gab es wirklich so, gibt es zum Teil immer noch so.
Außerhalb von München war für den Herrn Dietl immer Ausland.
Ja, wir laufen jetzt in die Fürstenstraße rein, kommen aus der Theresienstraße. Und wenn man hier links hinschaut, da war das Antiquitätengeschäft von der Frau von Söttingen. Und wenn man ein bisschen sich hier allgemein umguckt, sieht man, dass hier relativ viele Antiquitätengeschäfte sind. Und gleich in der ersten Folge von Monaco Franz sagt er ja auch, dass das Geschäft in bester Lage ist. Was auch stimmt, weil das ist nicht weit weg vom Odeonsplatz, also mitten in der Stadt. Und gefunden habe ich den Drehort. Es gibt eine Szene, wie sie dann mit ihrem Bus von der Theresienstraße in die Fürstenstraße einbiegen. Und da sieht man hier hinten noch ein Theresienstraßenschild, was heute an der Stelle nicht mehr steht. Und da hinten ist ein kleiner Laden, der heißt Ledoux. Und diese Ladenzeile sah vor 30 Jahren genauso aus wie heute. Rechts daneben ist eine große Ladenzeile und die hat sich jetzt schon komplett verändert, weil die eben komplett neu gemacht wurde.
Es ist jetzt Fürstenstraße 10 und ja. Da ist heute drin ein Art Depot Asia Lifestyle.
Auf der linken Seite ist jetzt Massagesalon, glaube ich. Und auf der rechten Seite ist jetzt ein Finanzbüro, was aber auch Antiquitäten verkauft, weil es ist noch derselbe Besitzer wie damals.
Ja, also schaust dir an, ob es dir so recht ist.
Kann ich dann endlich nach Hause gehen, mich umziehen und duschen? Ich stink nämlich schon etwas.
Nein, du nimmst jetzt diese Liste mit den Einladungen, rufst alle an und sagst, die Vernissage ist verschoben. Auf morgen.
Ja, wieso denn?
Weil sie morgen ist.
Ja, aber tu, was ich dir sage.
In der Ecke hinten ist diese kleine Treppe, wo die Olga auch immer runtergeschwebt kommt, fast wie Nosferatu.
Christine Kaufmann war das.
Christine Kaufmann, genau, die da eigentlich eine der besten Rollen auch verkörpert hat, die das Weltklasse rübergebracht hat.
Ich bin fotogen, aber bei den Aufnahmen, die von mir gemacht wurden, geht es mir wie mit den Brunnen. Ich habe den Überblick verloren. An ein paar der Filme erinnere ich mich noch, die in meinen Straßen gedreht wurden. Angst, Essen Seele auf mit Brigitte Mira, Cabaret mit Liza Minnelli, Letztes Jahr in Marienbad von Alain René oder Das Schlangenei von Ingmar Bergmann. Und daneben natürlich die vielen Krimis und Fernsehserien. Der Kommissar, Derrick, der Alte, Funkstreife Isar 12, Polizeiinspektion 1, die Tatorte und dann noch Löwengrube, Zur Freiheit, Münchner Geschichten, Monaco-Franze, Pier Royal, die Pauker-Filme, Meister Eder und die Pumuckl-Folgen. Tatsächlich glaube ich aber, kaum ein Regisseur hat so viel in meinen Straßen gedreht wie Helmut Dietl.
Der Herr Dietl hat einfach seine Schauspieler geliebt. Und weil sie geliebt wurden, waren sie so gut. Der hat sie geliebt und gefordert.
Tyrann finde ich jetzt zu viel. Er hat halt gesagt, wie das richtig ist, wenn ihm was nicht gepasst hat, war er sehr deutlich und hat gesagt, nein, also so geht es gar nicht. Das machen wir jetzt ganz anders. Ja, also er hat einfach keine Konzessionen gemacht. Er wollte es genau so haben, wie er es geschrieben hat und wie es sich auch optisch vorgestellt hat. Und so hat er es gemacht. Und wenn was nicht so war, dann hat er mehr oder weniger kauzig es eingefordert. Und wenn es nicht gegangen ist an dem Tag, dann halt nicht. Dann hat er es nicht gedreht. Oder eben auch, wenn da Pause war, ist er Pause. Und wenn er ist, ist er Und wenn es er ist, also es waren selbst die kleinen Reaktionen, die er mit hineingeschrieben hat. Die Stotterer oder wenn einer was zweimal gesagt hat oder ja.
Bitte begrüßen Sie Michael Bulli Herbig.
Ja, schönen guten Abend. Also ich habe heute Abend eine ganz wunderbare Aufgabe. Eine Aufgabe, die mir sehr, sehr leicht fallen wird. Ich habe nämlich hier die Aufgabe, mal ordentlich auf die Knie zu fallen. Und das vor einer Regie-Ikone. Einem Ausnahmeautoren, einem einzigartigen Filmemacher und vor allem einem meiner ganz persönlichen Helden, Helmut Dietl.
Am Abend des 9. Mai 2014 standen auf der Bühne des Berliner Friedrichstadtpalasts zwei deutsche Regisseure. Beide mit Vollbart, beide in einem dunklen Anzug, beide mit weißem Hemd und schwarzer Fliege. Michael Bulli Herbig hatte die Aufgabe, eine Laudatio zu halten auf Helmut Dietl.
Ja, ich weiß, die meisten von Ihnen werden sich jetzt fragen, Helmut, wer? Deshalb lassen Sie mich kurz diese lebende Legende aus meiner ganz persönlichen Sicht beschreiben. Mein erster Kontakt zu Helmut Dietl war ein Kontakt, von dem ich gar nicht wusste, dass es überhaupt ein Kontakt mit Helmut Dietl war. Es waren einfach nur Münchner Geschichten. Später, ja, absolut. Später der ganz normale Wahnsinn und danach lernte ich Helmut Dietl noch ein bisschen besser kennen durch den Monaco-Franze. Da war mir aber immer noch nicht klar, dass ich es eigentlich mit Helmut Dietl zu tun hatte. Erst bei Kir Royal. Ich dachte mir, wer ist dieser Typ, der eine so unglaubliche Serie zustande bringt? Eine Serie, die heute noch Kult ist. Wer hat diese genialen Dialoge geschrieben wie "Ich mach dich nieder, Schimmerlos"? Ja, mit solchen Texten locke ich heute Schauspieler. Danke, Helmut. Ja.
Helmut Dietl wurde für sein Lebenswerk mit dem Deutschen Filmpreis geehrt. Für Filme wie Stonk oder Rossini. Manche sagten hinter vorgehaltener Hand, bevor es zu spät ist. Helmut Dietl hatte ein halbes Jahr davor, im November 2013, in einem Interview mit dem Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit bekannt gegeben, dass er an Lungenkrebs erkrankt sei. Die Heilungschancen lägen bei höchstens 10%, eher darunter. Er habe in seinem Leben ungefähr 1 Million Chitan geraucht. Deshalb sei er von seiner Erkrankung nicht sehr überrascht. Er habe zwar vor 6 Jahren mit dem Rauchen aufgehört, aber wenn man bedenke, wie viel er geraucht habe, dann wäre es geradezu ein Wunder, dass es so lange gut gegangen sei. Er meinte, man könne jetzt diesen Kampf mit Bestrahlung und Chemotherapie führen. Aber ginge man gerne in einen Kampf mit einer 10%igen Chance? Er erklärte, er wolle dazu keine weiteren Interviews geben und möglichst in Ruhe gelassen werden.
Ich will nur kurz was sagen. Also ich habe seit 14 Jahren, ungefähr 14 Jahren, hat mich meine Frau, die da auch sitzt, die hat mir nichts verboten. Gar nichts. Das hat mich misstrauisch gemacht. Weil ich gedacht habe, es kommt irgendwann der Zeitpunkt, da wird sie mir. Wann wird es sein? Vor 2 Tagen war es dann soweit. Da hat sie mir verboten, weil ich ihr danken wollte heute Abend, hat sie mir verboten, in aller Öffentlichkeit zu danken. Ich habe dieses... Ich habe das ignoriert und ich möchte nur sagen, die Tatsache, dass ich, also das sagen viele, aber stimmt hier ausnahmsweise, die Tatsache, dass ich hier stehe, die habe ich der Pflege meiner Frau der letzten 6 Monate, die sehr hart waren, zu verdanken. Vielen Dank, Tamara.
Es wurde ein höchst emotionaler Abend, weil Ehrungen im Angesicht eines möglichen Todes immer emotional sind. Es flossen eine Menge Tränen und es gab enthusiastische Standing Ovations.
Danke, 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 danke. Wenn es Ihnen recht ist, gehe ich jetzt. Auf Wiedersehen. Danke. Ja, adieu.
Wann haben Sie denn das erste Mal überhaupt vom Helmut Dietl gehört? Können Sie sich daran noch erinnern?
Ja, freilich. Das ist doch ganz einfach. Ich habe ein Lokal betrieben, das hieß Extrablatt. Und da erschien er immer wieder. Das wurde zu seinem Stammlokal. Und bei der Gelegenheit hat er auch mal irgendwie erzählt, Monaco Franzi, so ein bisschen. Dann sah er auch auf meiner Speisekarte das Wort Kir Royal. Das wusste er nicht, was das ist. Ja, und dann habe ich gesagt, Champagner mit Cassis haben wir aufgetischt. Und ja, und dann haben wir uns der Sache genähert. Ich bin zwar als Baby Schimmerlos dort, als ruppiger Reporter dargestellt, so bin ich ja gar nicht, ich bin ja viel geschmeidiger. Und auch das Klischee mit Geld, das konnte ich natürlich dem Titel nicht austreiben. Das hat man immer von einem Kolumnisten wahrscheinlich vermutet.
Wissens, Klatschgeschichten und die Schickeria haben mich nicht interessiert. Aber den Herrn Gräter und seine Münchner Abendzeitung kannte man natürlich. Und für den hat sich dann auch der Herr Dietl interessiert. Aus beruflicher Neugierde.
Alle meine Geschichten, die wir zusammen rausgearbeitet haben, da waren wir in Los Angeles, in dem Hotel Chateau Marmont. Und da habe ich halt so die ganzen Episoden, die haben wir da zusammengetragen. Wir hätten noch weitere 6 Episoden machen können, locker. Aber zunächst hatte WDR, war die Produktionsfirma, die hatten Angst, es kämen Klagen. Aber es kamen nur Klagen von Leuten, die nicht vorkamen. Als dann der Sender WDR bereit war, weitere 6 Folgen, da war dann der Helmut Dietl beleidigt und das mache ich nicht mehr. Hat zwar das Thema ist noch, wie man sah, noch lange in seinem Kopf herumgespuckt, siehe Rossini und auf der Suche nach der Liebe und Late Show, das sind ja alles in diesen Bereichen, das ihn wahnsinnig fasziniert hat. Aber die weiteren Folgen sind nicht mehr gemacht worden.
Ja, das ist der berühmteste Satz, den ich je gesagt habe, war, ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Nicht? Also manchmal, wenn ich im Rheinland bin, werde ich damals mit diesem Satz, anstatt guten Tag oder so, werde ich mit diesem Satz angesprochen. Nicht?
Da spielten Sie den Klebefabrikanten.
Klebstofffabrikanten Heinrich Haffenlohr, ja. Und da gab es auch ein Vorbild, seinen Lackfabrikanten, der war eigentlich die Uridee für diese Figur. Den habe ich noch kennengelernt, habe ihn auch ein bisschen imitiert und das war dann sehr wirksam.
Ich kaufte eine Villa, da stellte ich noch eine Ferrari davor, dann ein Weibchen ich jeden Tag eine 5-Karäter. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Der letzte Film, an dem er 7 Jahre gearbeitet hat, ist ja wieder in die Richtung ging. Zettel, da hat er sich im wahrsten Sinne des Wortes verzettelt. Aber das, wenn er hört, das ist er wieder sauer. Aber ich kann es nicht ändern, weil der Baby Schimmerlos, der geht nicht nach Berlin und stirbt dort oder macht seine Karriere. Der geht nach Berlin und macht eine Reportage und kehrt wieder nach München zurück. So funktioniert das mal.
Alle sagen sie immer, die Münchner Geschichten sind die besten, die der Herr Dietl erzählt hat. Ich weiß es nicht. Die anderen habe ich nicht gesehen.
Also er war immer auf der Suche nach irgendwas oder unruhig, wie auch immer.
Ja, mir tut es auch irgendwie leid, dass er mit seinen anderen Filmen nicht so einen Erfolg gehabt hat. Aber ich glaube, es liegt daran, dass wenn er von seiner Sicht seines Lebens hier erzählt, dann ist er am stärksten.
Der Herr Dietl ist hartnäckig. Er hat immer um etwas gerungen. Das war wie ein Tennisspiel. Da sind die Bälle hin und her geflogen. Aber das Erlebnis Dietl war für mich das Größte, was ich noch erleben konnte. Ich habe es gut gehabt mit Herrn Dietl. Wirklich.
Ich wünsche ihm, dass er noch mal was Tolles machen kann. Das wünsche ich ihm, dass er mit seiner Gesundheit wieder da so hinkommt, zumindest, dass es ihm wieder gut geht. Das ist das Allererste.
Alles verändert sich. Ich verändere mich. Jeden Tag aufs Neue. Immer wieder. Am Tierschplatz gibt es jetzt einen U-Bahn-Aufgang direkt vor dem Jeansladen vom Charlie. In Sleel sind die Banken und Versicherungen eingezogen. Die Wohnung mit dem alten Mobiliar vom Monaco-Franze in der Agnesstraße 16 in Schwabing existiert nicht mehr. Sie wurde luxussaniert. Aber die Schwalben jagen an den warmen Sommerabenden immer noch über meinen Dächern dahin. Und da und dort widersetzen sie sich, die Originale, und überleben in ihren kleinen Oasen. Sie sind störrisch wie in den Münchner Geschichten. Alte Handwerker in ihren Geschäften, die Standelfrauen vom Viktualienmarkt oder die Männer im Straßenausschank vom Bratwurstglöckel, die ihr schnelles Helles im Stehen trinken.
Das ist ein Gassenschild hier mit Stierausschank. Und das Schöne ist, dass man muss also da drin das, was wir direkt vom Schank kennen.
Eus Chicago. Die Münchner Filmerzählungen des Helmut Dietl. Ein Feature von Moritz Hohlfelder. Sie hörten Christiane Rossbach als Therese Giese und Anne-Isabel Zils als die Stadt München. Der Erzähler war Christian Baumann. Es wirkten mit die Schauspieler Michaela May, Günther Maria Halmer und Mario Adorf, der Gesellschaftskolumnist Michael Gräter sowie der Münchner Drehortführer Sebastian Kubot. Ton und Technik Peter Urban und Susanne Herzig. Regie Moritz Hohlfelder. Redaktion Ulrich Klenner. Eus Chicago. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2014.